das ist einfach eine wahnsinnig große Herausforderung, das irgendwie zu lösen, da irgendwie was zu finden, wie wir weitermachen können. Aber es passiert und wir sind tatsächlich mittendrin. Auch wenn man viel Frust hat und ich kann das selber nachvollziehen, auch eine gewisse Angst vor der Zukunft. Letzten Endes passiert gerade unfassbar viel und ich würde auch behaupten, wir werden das auf eine gewisse Art und Weise schaffen. Wir werden definitiv unter der Klimakrise leiden und die Welt wird nicht mehr so sein, wie sie früher mal war. Aber wir werden es auf die Menschheit wird von dieser Krise nicht aussterben.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Alles muss raus Podcasts. Diese Anmoderation nehme ich weit, nachdem ich das Gespräch mit Niklas Kollos geführt habe, auf. Ich sitze gerade mit meinem Kollegen Malte Schumacher in seinem Büro. Er tippelt gerade etwas für eine Recherche und ich halte das DJI-Mikrofon vor meinen Mund, um euch darüber zu informieren, worüber Niklas Kollos und ich gesprochen haben. Niklas ist ein weltberühmter YouTuber, Wissenschaftsjournalist und er hat sich einer Sorge von mir angenommen. Nämlich, was passiert, wenn der Golfstrom stehen bleibt? Ich habe darüber gelesen vor ein paar Wochen und seitdem habe ich mich damit beschäftigt und habe mich gefragt, muss ich mich jetzt auf die nächste Apokalypse vorbereiten? Niklas hat all die Antworten auf diese Frage, was passiert, wenn der Golfstrom stehen bleibt? Er weiß aber auch, oder zumindest kann gut einordnen, was diese Nachricht bedeutet und ob der Golfstrom überhaupt stehen bleibt und welche Konsequenzen das für das Klima hat, ob das ein ernstzunehmender Kipppunkt ist. Das Schöne ist, nicht nur, dass ich mit Niklas über den Weltraum am Ende dieses Podcasts gesprochen habe. Nein, das Schöne ist, dass er doch ein recht optimistisches Bild für die Osterfeiertage zum Kipppunkt Golfstrom aussprechen kann. Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, ich wünsche euch frohe Ostern und viel Spaß mit dieser Folge, die ihr auf den Autofahrten und Zugfahrten zu euren Eltern und Großeltern hören solltet und empfehlen solltet. Dann könnt ihr nämlich beim Verspeisen von Osterlämmern, isst man die? Isst man Osterlämmer? Ich weiß es nicht. Beim Verspeisen von diesen Dingern darüber diskutieren, ob der Golfstrom eine Gefahr ist.
Niklas Kollos ist Content Creator, Wissenschaftsjournalist und Autor. Auf seinem YouTube- und TikTok-Kanal spricht er über Wissenschaftsthemen wie Astrophysik, Chemie und Biologie. Und er tourt mit seinem Science-Programm Mindblown University durch Deutschland. Sein 2022 erschienenes Buch Fast alles einfach erklärt stand monatelang auf der Bestsellerliste.
Die erste Frage ist eigentlich, glaube ich, die schwierigste von allen, die ich dir dazu stellen kann. Und zwar, seit der dritten Klasse, würde ich sagen, in der Schule höre ich davon, dass A, das Erdöl ausgeht und deswegen die Weltwirtschaft in sich zusammenbrechen wird und B, dass die Klimakatastrophe diesen Planeten verbrennen wird. Aber ich habe eigentlich zum ersten Mal davon gehört, dass der Golfstrom seine Temperatur oder beziehungsweise die Meere ihre Temperatur verändern und damit die Fließart des Golfstroms sich verändert. Ja. Gefühlt vor 2 Wochen.
Hier eine kleine Einordnung. Der Golfstrom ist eine der größten Meeresströmungen der Erde, die von Afrika durch den Atlantik bis nach Grönland strömt. Er ist mehrere Kilometer tief und breit und funktioniert wie eine Art Wärmepumpe für Europa. Er ist extrem wichtig für unser Ökosystem, weil er unser Klima beeinflusst. Wissenschaftliche Studien belegen, dass die Strömung immer schwächer wird. Grund dafür ist die Erderwärmung und das zunehmende Abschmelzen der Pole und des Grönlandeises.
Das kann doch nicht sein, dass erst seit 2 Wochen das bekannt ist oder dass die Wissenschaft darüber spricht. Also wie lange spricht die Wissenschaft über die Veränderung des Golfstroms als katastrophales Ereignis in dieser Welt schon?
Ja, also das ist generell schon länger bekannt, aber ich glaube, der große ausschlaggebende Faktor ist hier das Thema der Klimakipppunkte, ne? Also diese großen Momente im Klimasystem, die, wenn sie einmal erreicht werden, gewisse Schwellenwerte, dass wir die nicht mehr umkehren können. Das ist ein ziemlich frisch erforschtes Phänomen. Also es gibt diese Gedanken dazu, dass es Klimakipppunkte geben könnte, schon etwas länger. Aber vor allem letztes Jahr ist mit dem ersten großen Global Climate Tipping Points Report von der University of Exeter was rausgekommen, das erstmalig wirklich richtig groß gezogen wurde. Was gibt es für Kipppunkte? Welche sind die dringendsten? Und was könnte damit zusammenhängen? Und deswegen würde ich sagen, hat das vielleicht jetzt nochmal, letztes und dieses Jahr, wahrscheinlich nochmal mehr Aufmerksamkeit erzeugt. Wir haben eben ein YouTube-Video dazu gedreht über Klimakipppunkte, unter anderem auch, was der Golfstrom damit zu tun hat. Und während wir das Video geschrieben haben, ist eine neue Studie rausgekommen. Also wir haben uns auf den großen Report von letztem Jahr bezogen und währenddessen wurden wieder neue Papers veröffentlicht. Und das ist gerade ein Feld, das ist eben ganz frisch, das wird ganz wild erforscht. Und dafür brauchen wir große, komplexe Klimamodelle und müssen schwierige Zusammenhänge verstehen. Und deswegen würde ich sagen, die Datenlage dazu ist halt noch relativ jung. Grundsätzlich vorstellbar war das aber schon länger.
Diese Kipppunkte, was gab es noch neben diesem Golfstromproblem an anderen Kipppunkten in dieser Betrachtung?
Also es gibt viele verschiedene Kipppunkte. Ich sag mal so, eines der dringendsten ist eben das schmelzende Eis in der Arktis. Das heißt, wir haben in der Arktis das grönländische Eisschild und das antarktische Eisschild. Das sind somit die größten Eisschilde, die es eben so gibt. Und wenn die eben schmelzen, gerät Süßwasser ins Meer, was die Wassertemperatur verändert und dadurch eben diese zirkularen Umweltströmungen sich eben verändern. Dann gibt es eben noch andere Kipppunkte, die, ich würde mal sagen, in der Dringlichkeit und in der Wahrscheinlichkeit ein bisschen weiter hinten anstehen. Ich glaube, somit sehr prominent sind Korallenriffe. Das sind wahnsinnig wichtige Ökosysteme, die ab einer gewissen Meerestemperatur einfach wegsterben. Und da sagt man so, ab einer globalen Temperatur von 1,5 Grad Erwärmung gegenüber der industriellen Revolution, da können wir eigentlich 90-99% von allen Korallenriffen Ade sagen. Und das ist jetzt eigentlich schon erreicht. Wir haben jetzt im Februar das erste Mal 12 Monate am Stück 1,5 Grad Erwärmung gehabt. Da muss man aber auch dazu sagen, dass wir gerade ein Wetterphänomen haben, El Niño, das sorgt für etwas wärmere Temperaturen global gesehen. Und wenn dieses Wetterphänomen wieder abflacht, werden wir wahrscheinlich auch erstmal wieder unter die 1,5 Grad rutschen. Aber das war das Ziel vom Pariser Klimaabkommen 2015, das wurde verfehlt.
Hier eine kurze Einordnung. El Niño ist ein Wetterphänomen, das für extreme Wetterereignisse in verschiedenen Regionen der Welt sorgt. Er beginnt im Ostpazifik und resultiert aus einem Zusammenspiel von Winden und Meeresströmungen. Aus den Dürreperioden und extremen Regenfällen, die er verursacht, resultieren Katastrophen wie Missernten und Hungerkrisen. Grund für den El Niño ist nicht der Klimawandel, denn er ist ein natürliches Klimaphänomen, das seit Jahrhunderten dokumentiert ist.
Und dann gibt es eben noch große Klimasysteme rund um den Amazonas-Regenwald, gewisse Bewegungen von Winden, Wetter, Klima überall, die eben zusammenhängen. Also es gibt viele Kipppunkte und je nach Report und Studienlage werden unterschiedlich viele genannt. Und wir haben uns halt in unserer Berichterstattung so auf 5 konzentriert. Und dabei ist, ich sag mal, sind die Eisschilde und damit zusammenhängt der Golfstrom so die dringendsten.
Ich war tatsächlich vor 2 Jahren in Grönland und habe das, wenn man da landet mit dem Flugzeug, fliegt man an diesen krassen Bergen, die so ganz anders aussehen als die Berge, die wir kennen, nämlich so abgeschmögelt, weil eben durch diese Berge Gletscher eigentlich gehen. Man fliegt also an denen vorbei und sieht, da ist das Eis ist weg, das ist geschmolzen. Und da fällt einem eigentlich zum allerersten Mal auf, wie dramatisch es ist, wenn so ein ewiges Eis plötzlich verschwindet und was da drunter für eine urzeitliche Landschaft liegt. Mhm. Wie schnell schmilzt denn dieses Grönlandeis jetzt gerade? Kann man das beziffern? Ist das so?
Ich kann dir jetzt keine konkrete Zahl nennen. Das große Problem dahinter ist der sogenannte Albedo-Rückkopplungseffekt. Das heißt nämlich, dass helle Flächen reflektieren Sonnenlicht eben besonders gut. Eis ist ja bekanntermaßen weiß, reflektiert also sehr, sehr stark. Das umliegende Meer ist eher dunkel, absorbiert also Sonnenlicht umso mehr, speichert also mehr Wärme. Und je mehr Eis schmilzt, desto mehr weiße Fläche verschwindet und desto mehr dunkle Fläche entsteht. Das heißt, der Aufnahmeeffekt der Hitze von der Sonne vom Meer wird immer, immer mehr, weil eben das Eis immer mehr schmilzt. Das heißt, das Problem bei dieser ganzen Nummer ist, dass je mehr Eis geschmolzen ist, desto schneller schmilzt das restliche Eis. Mhm. Und das ist so ein bisschen das Problem, das ist ja auch das Ding hinter den Kipppunkten, das ist so ein Dominoeffekt. Wenn die eine Sache passiert, dann passiert die andere Sache. Dann hitzt sich das, dann steigt der Meeresspiegel, dann werden eben Atlantikströmungen beeinflusst. Und das ist eben so ein bisschen das Ding, das Tempo steigt immer mehr an. Eine konkrete Zahl kann ich dir jetzt leider nicht sagen.
Als Experte, das klingt für mich jetzt schon ein bisschen gleich am Anfang unseres Gesprächs so, als wenn du vom Dominoeffekt sprichst, wie hält man das denn jetzt noch auf?
Ja.
So, weil Dominoeffekt bedeutet ja, da ist was in Gang gesetzt worden, was theoretisch nicht mehr so richtig aufhaltbar scheint.
Ja. Das ist die Definition von den Kipppunkten. Das ist wie wenn man in der Schule in der letzten Reihe sitzt und am Kippeln ist und genau diesen einen kritischen Punkt beim Kippeln überkommen hat und dann rutscht einem noch das Herz in die Hose, man fällt nach hinten über. Genau das ist ja die Definition von den Kipppunkten. Wir können sie nicht mehr aufhalten, wenn sie einmal erreicht sind. Jetzt muss man an der Stelle ganz klar sagen, das sind super dramatische Konsequenzen, die da natürlich gezeichnet werden. Die sind auf der einen Seite sehr langfristig. gewisse Kipppunkte erreichen dann das Maximum ihres Wirkungseffekts so nach 100 bis 300 Jahren. Das passiert jetzt nicht von heute auf morgen. Und die andere Sache, die es sehr, sehr schwierig macht, ist, wir können nicht absehen, ob ein Kipppunkt erreicht ist oder nicht. Das weiß man sehr wahrscheinlich erst im Nachhinein. Mhm. Das heißt, ob jetzt schon zu viel Eis geschmolzen ist oder nicht, das können wir gerade nicht sagen. Wir wissen aber aufgrund der Beschaffenheit des Eises und wie das eben aktuell voranschreitet, dass es sehr, sehr kritisch ist. Und das, was der Global Climate Tipping Report suggeriert, ist, dass die nächsten 5 bis 20 Jahre sehr, 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 sehr wichtig sein werden in unseren Policies von der Politik, von Einzelpersonen, krass, von Industrien. Also das sind wirklich, da sind wir jetzt wirklich 5 vor 12, kann man wirklich sagen, in dem Zusammenhang. Die werden ausschlaggebend dafür sein, ob wir diesen Effekt, wenn eben das Eis da reinschmilzt, ob wir das noch aufhalten können oder nicht. Das heißt, es ist noch nicht zu spät, aber alles, was jetzt in den nächsten 5 bis 20 Jahren passiert, wird extrem relevant sein, ob wir es noch aufhalten können.
Gibt es denn schon Kipppunkte, die wir gespürt haben, wo wir gesagt haben, oh krass, das war ein Kipppunkt? Also haben wir da sowas schon erlebt und gesehen?
Ich würde nicht zwangsläufig von einem Kipppunkt reden, aber ich würde sagen, das, was mit den Korallenriffen bemerkt wird, so das große, großflächige Korallenriffsterben rund um das Great Barrier Reef in Australien und anderen Bereichen auf der Welt, das ist schon was, was, glaube ich, krass beeindruckend ist. Also wenn man, ich habe vor so 5 Jahren einen Tauchschein gemacht und mal selber so einen Korallenriff gesehen, wenn man dann sieht, was das für Ökosysteme ist, weil man hat da, finde ich, sonst kein Gefühl für, wie wichtig die eigentlich sind, weil zwischen den Korallenriffen ist halt einfach Sand, da ist dann jetzt nicht so viel, aber wenn du auf so einen Korallenriff zusteuerst, das ist einfach nur Artenvielfalt, so viel offensichtlicher kann man sie nicht anschauen. Super bunt, super viele Tiere, Haie, Schildkröten, alles Mögliche. Und wenn die halt eben absterben und einfach nur noch diese weiße Hülle übrig ist, das ist schon relativ schockierend. Also
man guckt dann in so einen Friedhof eigentlich rein.
Genau, du guckst einfach so tote Korallen an und dementsprechend haben auch die Fische keine Verstecke mehr, die Nahrungsmittel bleiben aus. Und was damit ja eben zusammenhängt, ist auch so ein bisschen Schutz vor Sturmfluten, vor gewissen Küstenregionen, wenn das wegbleibt. Aber von den Klimakipppunkten, die wir erforscht haben, ist jetzt noch keiner so, dass wir sagen würden, den haben wir jetzt erreicht.
Es gibt ja eine Statistik, die seit, ich würde sagen, 1,5 Jahren sehr oft im Internet geteilt wird. Da sieht man so auf einem Diagramm so Striche, ganz viele. Das sind so Temperaturen über Zeiträume. Und da ist jetzt, seit letztem Jahr, habe ich es zum ersten Mal gesehen und dieses Jahr wieder, so ein roter Strich, der über allen anderen Temperaturverläufen angesetzt wurde. Das heißt, dass die Temperatur der Meere so warm ist, wie noch nie. Du hast gerade gesagt, das hat auch was mit dem El Niño zu tun?
Ja, also wir haben gewisse Wetterphänomene, die das einfach beeinflussen. Also gewisse warme Ströme, die treten dann eben so in regelmäßigen Abständen auf. Das heißt, El Niño kann mal kommen, wird dann eben gewisse Dinge mit sich bringen. Eine wärmere Luft bedeutet häufig eine stärkere Hurricane-Season oder eben Hurricanes, die ja gewisse Küstenregionen treffen, die sonst nicht getroffen werden. Das heißt, das kann auch mit Wetterphänomenen, das heißt spontane Ereignissen, die jetzt nicht unbedingt mit dem großen Klima zusammenhängen. Aber ja, es gibt auch Meerestemperaturen, die durch diese angestiegene spontane Temperatur beeinflusst werden.
Lass uns mal den Golfstrom durchspielen. Was passiert in diesem Kipppunkt? Also wir fangen an. Das ist, Eis schmilzt, das arktische Schild in Grönland ist zu 80% geschmolzen. In der Antarktis ist das Eis auch weg. Cthulhu kommt.
Genau.
Die Berge des Wahnsinns
so werden. So steht es im Global Climate Tipping Report der University of Exeter.
Die Berge des Wahnsinns sind freigelegt. Die Alten werden wir entdecken.
Ja.
Und alles fließt in den Atlantik rein.
Ja.
Was
ja.
passiert?
Also erstmal müssen wir verstehen, dass das eine Zirkulation ist beim Golfstrom. Das heißt, eigentlich müsste dieses warme Wasser, was aus den Tropen uns erreicht, eben absinken und dann eben wieder so im Meeresgrund sozusagen zurück Richtung Tropen fließen, sich wieder aufheizen und wiederkommen. Wenn jetzt das kalte Wasser reinkommt und das Süßwasser von den Gletschern reinkommt, dann wird diese Zirkulation unterbrochen und das warme Wasser wird nicht mehr reingetragen. Der Golfstrom selbst sorgt eben dafür, dass warmes Wasser aus den Tropen zu uns nach Westeuropa und Europa kommt und ist letzten Endes dafür verantwortlich, warum es in Berlin im Winter nicht so kalt ist wie in Moskau oder in Berlin im Winter nicht so kalt ist wie in Kanada. Das ist ganz interessant. Ne? Berlin ist auf demselben Breitengrad wie Moskau, fast exakt identisch. Oder auch Winnipeg in Kanada ist so eine, und wenn man an kanadische Winter denkt, ne, dann denkt man schon, ne, das ist ordentlich kalt, minus 20, minus 30 Grad teilweise. Und angenommen, diese Zirkulation kommt eben zum Erliegen, haben wir eben genau das. Wir kriegen kein warmes Wasser mehr aus den Tropen und dementsprechend auch keine warme Luft. Das heißt, wir hätten, natürlich werden wir mittelfristig in der Klimakrise mit Temperaturanstiegen zu kämpfen haben, Hitze, Perioden, Dürren, das erleben wir ja schon jetzt. Langfristig kann das Erliegen des Golfstroms aber dafür sorgen, dass wir hier krasse Temperaturabfälle haben in Europa. Das heißt, wir haben superkalte Winter, hätten auch kältere Sommer und teilweise redet man davon minus 30 Grad im Schnitt, die kälter sind. Das heißt, wir könnten wirklich, genau, wir könnten im Winter wirklich krass abfallen. Und das ist aber eine Veränderung, die würde sich, wie gesagt, 100 bis 200 Jahre brauchen, bis sie diese Extremität erreicht hat. Wir reden ja auch von schrittweisen Veränderungen. Das heißt, der Golfstrom kommt jetzt nicht sofort komplett zum Erliegen, sondern es würde halt schwächer werden und die Effekte könnten dann schon spürbar werden und dafür eben sorgen, dass wir wesentlich kältere Sachen haben.
Ist der Golfstrom, so wie du es gerade erklärt hast, sowas wie eine Wärmepumpe? Also funktioniert nicht eine Wärmepumpe an unserem Eigenheim genau so, dass du dieses warmes Wasser erzeugt warme Luft und
ein Kreislauf. Ist ja auch ein Kreislauf im Grunde. Also ich würde jetzt nicht unbedingt den Golfstrom mir zu Hause als Wärmepumpe installieren, aber es hat ähnliche Situationen dadurch, dass eben du wirklich davon redest, dass warmes Wasser von da gebracht wird, dann wird das kalte Wasser sozusagen zurückgeschickt und wieder aufgeheizt und verwertet. Also man könnte es sich ein bisschen vorstellen wie eine Wärmepumpe, ja.
Jetzt würden Kritiker oder Ahnungslose, wie ich sie auch häufig nenne, sagen, ist doch egal, die Geschichte der Welt ist ja immer eine Geschichte wechselnder Klimamodelle, oder verschiedener Temperaturen.
Ja.
Ist es nicht vielleicht wirklich egal, ob jetzt alles in Europa kalt wird, wir werden es schon irgendwie schaffen, uns daran anzupassen, oder ist dahinter eine Dramatik, die ich noch nicht erkenne?
Ja, also wir reden hier natürlich von einem extrem kurzen Zeitraum. Ne? Also wenn wir über klimatische Veränderungen sprechen, zum Beispiel mit der Eiszeit, die letzte Eiszeit, da war es auch nur 7 Grad im Durchschnitt kälter auf dem Planeten, also was jetzt auch nicht so dramatisch auf dem Papier klingt. Aber die Tier- und Pflanzenwelt hat halt tausende Jahre Zeit, sich daran anzupassen. Ne? Und wir sehen gerade mit den Veränderungen im Klima schon jetzt, dass Arten extreme Schwierigkeiten haben, sich anzupassen. Gewisse Bäume sterben auf gewissen Höhen aus, weil es da zu heiß wird. Und auf der anderen Seite bedeutet das ja auch für uns Menschen, wir verlieren unseren Lebensraum. Also okay, ich persönlich werde jetzt in 100 Jahren vielleicht nicht unbedingt mehr dabei sein, wenn es hier so kalt wird. Aber wenn meine Kinder oder meine Kindeskinder eben in dieser Zeit auf einmal ihren Lebensraum verlassen müssen, weil der nicht mehr lebbar ist. Und das in nur 100 Jahren. Das sind ja einfach krasse Bewegungen, die uns da erwarten. Also wenn man sowas globalpolitisch betrachtet, wie viele hunderte Millionen Flüchtlinge wir erwarten werden können, wenn das passiert und was damit auch einhergeht. Die meisten Kriege in der Menschheit werden wegen Ressourcen geführt. Also natürlich hängt da ein krasses Drama von ab, weil wir einfach wesentlich schneller diese Veränderungen sehen, als das bei früheren klimatischen Veränderungen der Fall war, wo wir über Tausende und teilweise Millionen von Jahren reden.
Wie erklärst du dir das, dass es nicht zu einem Aufstand kommt? Also es ist eigentlich die große Klimaprotestfrage, die wir jetzt hier gerade diskutieren. Also wie erklärst du dir, dass diese Zukunftsvisionen, die ja doch recht düster sind, egal mit welchem Problem man sich auseinandersetzt, nicht dazu führt, dass die Menschheit aufsteht und sagt, Capitalism, so geht's nicht weiter.
Also ich glaube, es ist so ein Problem, was so weit weg wirkt, ne? Auch wenn es jetzt immer näher rückt und immer dramatischer wird. Auf der einen Seite hören wir es jetzt schon seit Jahrzehnten überall. Also es hat ja mittlerweile wirklich so den Mainstream aller Medien erreicht, was sehr, sehr gut ist. Und ich würde auch sagen, zumindest bei uns in Deutschland, auch die Politik und die regierenden Parteien, auch wenn man sich absolut wünschen kann, dass die schneller und stärker agieren. Aber wir sind auf jeden Fall schon sehr weit gekommen. Ich bemerke das bei mir in der Kommunikation, dass Leute halt super genervt davon sind und teilweise auch mit einem unfassbar unangenehmen, komplexen Problem konfrontiert werden. Und da ist häufig, würde ich behaupten, eine Schutzreaktion zu sagen, das stimmt nicht. Oder das ist gar nicht so. Oder das ist früher schon so gewesen. Oder auch ein super Argument, ja, aber wir in Deutschland, wir machen doch nur 2% der globalen Emissionen aus. Was sollen wir denn schon großartig verändern? Letzten Endes ist es eins der komplexesten Probleme, was die gesamte Menschheit jemals erlebt hat. Wir haben hier eine Klimakrise ausgelöst durch menschengemachte Emissionen. Und wir müssen als Planetengemeinschaft von 8 Milliarden Menschen, das muss man sich mal vorstellen, irgendwie über Landesgrenzen und Differenzen hinweg versuchen, unser komplettes Energiesystem umzustellen, persönliche Gewohnheiten zu verändern, klimabewusster leben. Also wirklich, das durchzieht ja alle Lebensbereiche. Es ist wahnsinnig komplex. Und ich glaube, da flüchten sich Leute dann schnell rein in so ein, ich mach's mir einfach und sag, das stimmt nicht. Oder ich mach's mir einfach und sag, ach, ich kann doch sowieso nichts bewegen. Und wir sehen ja mittlerweile schon Aufstände und auch zivilen Ungehorsam, wenn man an das denkt, was die letzte Generation macht. Und ich würde sagen, dass wir immer extremere Protestformen sehen, ist schon ein Zeichen dafür, dass bei gewissen Leuten es schon so geklingelt hat, dass sie sagen, jo, wir müssen was unternehmen. Ob jetzt diese Protestform die effizienteste ist, das kann man zum aktuellen Zeitpunkt nicht absehen. Aber ich finde es schon gut, dass es extremere Proteste dagegen gibt, die sagen, jo, wir müssen hier was verändern. Und ansonsten versuche ich durch Kommunikation natürlich auch immer mehr Leute zu erreichen und damit auch anzustoßen und zu sagen, so, hey, wir müssen hier mal drüber reden. Aber auf der anderen Seite ist es am wichtigsten, dass entscheidungsgebende Menschen aus der Politik hier jetzt stark handeln, stark eingreifen und wir über große Flächen weg Industrien sehen, da verändert sich jetzt was.
Glaubst du, das ist so ein bisschen wie bei Menschen, die zu gerne Cola trinken und Schokolade essen, dass erst die Diagnose Diabetes oder erst der Herzinfarkt dazu führt, dass man sich ändert, dass man an seinem Leben was ändert, Sport macht, abnimmt und nicht mehr so ungesund sich ernährt. Ja. Glaubst du, das ist das, was wir in der aktuellen Klimakatastrophe auch mal bräuchten? So eine Ohrfeige, so eine Katastrophe, eine kleine?
Es sind Gewohnheiten definitiv, aber ich glaube, da müssen wir auch nochmal unterscheiden zwischen individuellen Personen, die ihr Verhalten ändern müssen, und eben dem großen Ganzen. Ne? Also wenn man sich so meine Lieblingsfakte in dem Zusammenhang ist immer das Stahlwerk in Bremen, das ist verantwortlich für so viele Emissionen wie die komplette Privatgesellschaft Bremen. Also jeder einzelne Bürger und jede Bürgerin Bremens produziert so viel CO2 zusammen wie dieses eine Stahlwerk. Also wir müssen auf einer großen Skala was ändern, und da ist nicht unbedingt das Chips-Essen das Problem, sondern das Lieben des Geldes. Ja, also, dass man einfach möglichst viel Profit schlagen will und eben nicht so schnell sich anpassen kann oder möchte. Und bei Privatpersonen glaube ich auch, also meine ganz eigene private persönliche Meinung ist da, ich glaube, wir werden in diese Katastrophe reinschlittern und wahrscheinlich erst die großen, wichtigen Weichen stellen, weil es vielleicht schon ein bisschen zu spät ist, wenn wir, wie du sagst, schon einige Katastrophen erlebt haben. Aber das ist das Problem bei der Klimakrise. Es ist halt nicht so wie eine Corona-Pandemie, die halt kommt und auf einmal, bam, sind irgendwie 100.000 Menschen erkrankt und du kennst auf einmal immer mehr Leute in deinem Umfeld und siehst und spürst es vielleicht selbst. Die schleicht sich halt immer langsamer an. Und die Leute werden so ein bisschen mürbe gekocht von, oh, schon wieder ein Rekordhitze-Sommer, oh, schon wieder ein Rekordhitze-Februar, was auch immer. Und es hängt den Leuten, glaube ich, langsam ein bisschen zum Hals hinaus, weil die Nachrichten sich so ein bisschen abnutzen, obwohl sie ja immer dramatischer werden.
Ja.
Aber es kommt jetzt nicht so richtig dieser Paukenschlag, weil es eben so langsam passiert. Also ja, ich hoffe, dass Fakten da irgendwie ein bisschen beitragen.
Ist es ein bisschen so wie der Frosch, der gekocht wird, der so ganz langsam erhöht man die Temperatur und irgendwann ist er tot?
Ja, so ein bisschen, so kann man sich das vorstellen, ja.
Ich würde gerne mit dir einmal durchexerzieren, wie wir uns die Welt vorzustellen haben, wenn der Golfstrom stehen bleibt. Wie ist was? Also was passiert? Also fangen wir bei Nulltens. Was wird passieren? Was könnte passieren?
Also wir haben natürlich das Problem, dass die Klimasysteme rund um Land, Wasser, Luft, ne, all diese Dinge total stark miteinander interagieren. Und die große Herausforderung von Klimawissenschaften ist es eben, realistische Modelle zu bauen. Und wenn man eben so ein Modell baut, was so groß ist wie die Erde, dann reden wir eben natürlich von wahnsinnig komplexen Rechenprozessen und Vorgängen. Das heißt, die Studienlage gibt eben vor, hey, es gibt Dinge, die können wir nicht eindeutig sagen. Es gibt Sachen, die könnten passieren. Da reden wir jetzt zum Beispiel in Europa von starken Temperaturabfällen bei uns, minus 30 Grad teilweise. Dann, wenn man Richtung Amazonas-Regenwald schaut, kann es sein, dass sich dort Dürreperioden und Regenperioden abwechseln oder sogar ausbleiben. Wenn das passiert, kann das sein, dass der Amazonas-Regenwald in wirklich einer Wüste endet, was natürlich total bescheuert ist. Es ist ein Regenwald, der ist dafür da, um Regen zu produzieren.
Entsteht dann woanders ein neuer Regenwald?
Es ist denkbar, dass woanders in der Welt dann wieder ein Regenwald entsteht. Also die Sahara und der Amazonas, die hängen so ein bisschen zusammen. Der Sahara-Sand wird teilweise in Winden über den Atlantik getragen und bestäubt dann da den Regenwald. Und es ist durchaus denkbar, dass wenn dann einmal der Regenwald austrocknen könnte, dass woanders auf der Welt, eventuell in der Sahara, was entstehen kann. Also, aber da bewegen wir uns jetzt eben schon in Bereichen der Vorhersagen, die sind super, super schwammig. Also da kann man wirklich sagen, okay, diese Modelle errechnen und suggerieren das und geben eben so Wahrscheinlichkeiten und Fehlermöglichkeiten an. Aber ich glaube so, das Naheliegendste, was uns auf jeden Fall halt was klar ist, ist eben dieser starke Temperatur, diese Temperaturschwankungen in Europa. Aber wie das globale System reagiert, ist so eine komplexe Vorhersage, dass es schwierig ist, da eindeutige Aussagen zu treffen.
Du sagst, dass es, oder diese Modelle sagen oder ahnen voraus, dass es sehr kalt werden wird. Das wird die Ökosysteme stören, das wird zum Beispiel zu Insekten sterben, das weiß ich, dass wenn es zu kalt ist, gibt es bestimmte Falter, die nicht mehr kommen, weil bestimmte Temperaturen werden benötigt für bestimmte Larven, um sich zu verpuppen. So, das wäre für mich ein großes Drama, wenn wir plötzlich keine Ölkäfer mehr hätten in Europa.
Ja.
Welche Konsequenzen hätte das noch, außer dass die Heizkosten steigen würden? Welche Konsequenzen hätte das für uns als Menschen in Europa, wenn die Winter plötzlich minus 30 Grad werden?
Naja, du kannst dir ja anschauen, wie Landwirtschaft möglich überhaupt wäre, wenn die Temperaturen so stark abfallen. Ja? Also gewisse Aussaatperioden würden sich krass verschieben, wären teilweise gar nicht mehr möglich. Das ist ja auch das Ding mit dem Insektensterben. Du denkst dir zuerst, na gut, dann sind halt die Insekten tot. Insekten sind aber Futter für viele Vögel. Und wenn die Vögel die Insekten sterben, hast du keine Tiere mehr, die Pflanzen bestäuben. Und das ist auch für unsere Landwirtschaft total wichtig. Das heißt, du hast auf einmal irgendwie große Tiergruppen, die bleiben weg, und dann kannst du auf einmal kein Essen mehr produzieren. Dann hast du Nahrungsknappheit. Und was machst du dann? Ja, also wenn du dann als Menschheit in eine Hungersnot reinschlitterst und sagen würdest, gut, das Europa des 21. Jahrhunderts oder 22. Jahrhunderts wird ja wohl nicht hungern können. Ja doch, das ist eine Möglichkeit, dass wir Menschen tatsächlich Probleme haben, unser Essen zu produzieren.
Du sagst 22. Jahrhundert. Ich kann irgendwie ein bisschen verstehen, dass das die Leute nicht nachvollziehen können, was in 100 Jahren ist. Ich kann das irgendwie nachvollziehen. Ich selber habe ein großes Interesse daran, ein kritisches Auseinandersetzen mit der Klimakatastrophe zu fördern als Journalist. Es geht mir darum, dass wir uns ernsthaft darum Gedanken machen, dass es ein Thema ist, was man nicht irgendwie irgendwelchen Verschwörungserzählern überlassen sollte, sondern dass es wirklich, das ist ein Thema. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, es ist sichtbar. Aber was schert mich die Welt in 100 Jahren? Denken viele, denken sogar, glaube ich, Leute, die Kinder haben.
Es ist total schwierig dafür, so, ich sag mal, altruistisch zu denken oder so an die Gesamtmenschheit zu denken. Ich will niemanden in der Vergangenheit irgendwie mit einem Finger auf die Vergangenheit zeigen und sagen, wegen euch ist die Welt jetzt kacke, aber es gibt gewisse Dinge, die mich in Deutschland zum Beispiel total stören. Dass gewisse Städte leider total hässlich sind, weil die im Zweiten Weltkrieg so krass zerbombt worden sind. Ne? Oder ja, dieser krasse Unterschied zwischen Ost- und Westdeutschland, den wir jetzt immer noch 30 Jahre nach der Vereinigung spüren können. Wirtschaftlichen Unterschied, ne? Politische Ausrichtung. Und das sind schon Sachen, wo man in die Vergangenheit gucken kann und sagen kann, boah, hätten wir diese Kriege nicht geführt, wie toll könnte es sein? Ne? Also, wenn man sich das anschaut, mit was wir uns heutzutage rumschlagen müssen. Und vielleicht kann man auf diese oder eine andere Weise eine gewisse Sympathie aufbauen für die Zukunft und sagen so, hey, wir wissen all diese Dinge so. Das ist doch so das Verrückte. Wir wissen eigentlich, was wir tun. Also dieses schöne Gleichnis aus der Bibel, wie geht es? Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das trifft auf uns nicht zu. Wir wissen, was wir tun und laufen wissend in diese Katastrophe hinein. Und das sollte doch schon unser Anspruch sein, für die nachfolgenden Generationen was zu verändern. Und es ist ja klar, die extremen Folgen sind in 100 Jahren zu spüren. Aber wir werden auch schon krasse Folgen in den nächsten Jahren erleben. Wir haben schon Klima mittlerweile als Hauptgrund für Flucht in der Welt. Wir haben wirklich krasse Auswirkungen auf der ganzen Welt, die uns jetzt schon bereits treffen. Aber wir sitzen halt auch so ein bisschen in Deutschland, in Mitteleuropa halt abgekapselt von großen Teilen vom Rest der Welt, wo wir eben noch nicht so viel von diesen Dürreperioden und Hungersnöten bemerken, aber es kann uns eben auch erreichen.
Gestern oder vorgestern gab es eine Meldung, dass es in Brasilien einen Ort gab, an dem die gefühlte Temperatur 62 Grad war. Hat das was mit dem Golfstrom zu tun?
Ich glaube nicht. Ich glaube, das war Rio de Janeiro, oder?
Es kann sein, aber es war. Ich habe nur gelesen, irgendwie Menschen in Brasilien gibt Ort 62 Grad. Ich kann keine Vorstellung davon, wie sich 62 Grad anfühlen sollen.
Das sind dann gewisse lokale Wetterphänomene, wo dann eben so Hitzekuppeln entstehen, die sich aufgrund von Hochtiefdruckgebieten nicht verschieben. Da stecke ich selber nicht tief genug in Wetterwissenschaften drin, um dir dafür jetzt genau den Ursprung zu geben. Aber der Golfstrom sollte dafür nicht verantwortlich gewesen sein.
Kann man jetzt aktuell, heute, also während wir beide reden, kann man da schon was beobachten? Also wenn man jetzt sich den Golfstrom anguckt, nimmt man eine Veränderung wahr?
Nee, das kann ich dir auch nicht so genau sagen. Also das ist wir sehen minimale Veränderungen in der Art und Weise, wie die Wasserzusammensetzung ist, aber das, was wir wirklich wie bereits gesagt, ob dieser Kipppunkt bereits erreicht ist, das kann man nicht sagen oder inwiefern sich da großartig was verändert hat. Was man bemerkt, sind eben gewisse Veränderungen von Hoch- und Tiefdruckgebieten, die jetzt gerade kurzfristig für Hitzeperioden sorgen. Also das, was teilweise dann entsteht, wenn du ja gewisse heiße oder kalte Luft hast, die dann eben von oben runterzieht, das sind Dinge, Wetterphänomene, die können damit zusammenhängen, dass da schon gewisse Veränderungen herrschen und die auch teilweise dafür sorgen können, dass wir schon jetzt extremere Winter bemerken. Ich glaube, es gab vor 3 Jahren, 2021 war das, glaube ich, schon einen sehr kalten Winter, wo man auch mal hier in Berlin mal wieder irgendwie so ein paar, ich glaube, der Landwehrkanal war komplett zugefroren und sowas. Und das kann auch schon eben Effekte sein, die durch einen Wechsel der Wassertemperatur eben in der Arktis ausgelöst werden. Also es gibt Dinge, die können wir damit schon erleben. Ich kann jetzt aber noch nicht sagen, wie stark das mit der Zusammensetzung des Golfstroms zusammenhängt.
Gibt es in der Wissenschaft oder in der Community Überlegungen, wie man das aufhält oder rückgängig macht? Also gibt es sowas wie, also ich glaube zum Beispiel in Kalifornien werden so schwarze Bälle in Stauseen reingemacht, damit das Wasser nicht so schnell verdampft in diesen Stauseen. Gibt es so eine Überlegung auch für eine große Fläche, wie Grönland zum Beispiel, überall Folie, schwarze Ruflinge?
Das würde es ja eher schlimmer machen.
Andersrum, weiße genau. Folie, was auf Gletschern glaube ich sogar schon gemacht wird in den Alpen.
Ah, interessant.
Ich glaube, da werden tatsächlich so Folien auf das Gletschereis gelegt, damit es nicht so schnell schmilzt.
Das ist definitiv eine Möglichkeit, dass wir Geoengineering versuchen, irgendwie diese Effekte abzuschirmen, aber letzten Endes sind das halt alles Pflaster, so, die wir anwenden können oder Versuchungen, die Sonne zu verdunkeln oder Wolken zu erschaffen, die dunkler sind und weniger Sonnenlicht durchlassen.
Das sind alle so krass Science-Fiction-Romane.
Das sind Science-Fiction-Romane, die ja teilweise wirklich schon passieren, ne? Wo Leute irgendwie Wolken impfen, um es regnen zu lassen in Dubai oder sowas. Ja. Also wir leben in dieser Welt ja schon. Manchmal frage ich mich auch, was für eine Black Mirror-Episode haben wir eigentlich gerade hier am Laufen. Aber es gibt dazu Möglichkeiten, aber ich glaube, auf der Größe, von der wir reden und da wir eben auch von mehr reden, ne? Also wir können halt gewisse Landesflächen damit abdecken, ja, wird das schwierig. Das Wichtigste, was wir wirklich machen können oder was die Wissenschaft eben suggeriert, ist eben eine super strikte Klimapolitik, die wirklich versucht, so schnell wie möglich zu handeln. Und auch mal in dem Zusammenhang so ein bisschen eine einen Ausblick zu geben. Ich sag mal, wir haben so als wichtigste große Aufgabe die Energiewende eigentlich in Deutschland. Also, dass ein Riesenproblem eben ist, dass wir Kohle, Gas und Erdöl verbrennen und dadurch eben CO2 in die Atmosphäre setzen. Und dass wir natürlich alle unsere Industrien durchzogen haben von diesen fossilen Rohstoffen.
Weil es so bequem ist. Man muss ja auch ehrlich sagen, ja, es ist ja bequem.
Es sind die besten Rohstoffe so, also die wir bisher gefunden haben. Das ist ja auch das Krasse. Wir sind immer auf den nächsten Energieträger gewechselt, von Holz zu Kohle, von Kohle zu Erdgas und Erdöl, weil wir einfach eine immer günstigere, effizientere Form gefunden haben, etwas zu verbrennen, Hitze zu erschaffen und damit Turbinen anzutreiben oder unsere Wohnung zu heizen. Und jetzt stehen wir das erste Mal vor der Herausforderung, dass wir nicht auf einen neuen Energieträger wechseln wollen, weil er effizienter oder günstiger ist, sondern weil wir das aus Klimagründen machen können. Er ist günstiger, wenn du bei Erdöl und Co. die Klimakosten mit einbeziehst. Also wenn du sagst, wie teuer ist es denn, Kohle zu verbrennen, wenn wir damit einberechnen, was die Klimakrise für Schäden anrichten wird. Mhm. Und dann ist es nicht mehr günstiger, Kohle zu verbrennen. Das passiert ja gerade mit einem CO2-Preis, dass wir diese Technologien immer unwirtschaftlicher machen.
Das verstehe ich. Wenn man, ja, krasse Logik. Wenn du in das Brikett, wenn das Brikett einen Euro kostet und du musst nochmal 9 Euro drauflegen dafür, was es kaputt macht, dieses eine Brikett, dann ist es natürlich nicht günstiger.
Ja, ganz genau. Ja. Das ist ja so ein bisschen der Ansatzpunkt zu sagen, wir haben diesen CO2-Preis, der wird eben immer teurer und da soll dann eben einberechnet mit sein, was das an Schäden anrichtet und eben komplett unwirtschaftlich werden. Und auch so ein bisschen Schritt für Schritt, dass es jetzt eben nicht von jetzt auf gleich kommt. Aber es gibt eben auch total interessante Lösungsansätze, die auch schon mittel- und kurzfristig uns treffen könnten. Ich war letzte Woche an der Uni Darmstadt, da wird gerade Eisen als alternative Kohle erforscht. Das ist
Eisen, also kann man ja verbrennen.
Wirklich Eisen kann man verbrennen, wenn man sich so Stahlwolle mal anschaut oder Eisenpulver, ne, das kann man anzünden. Vielleicht hat man das mal im Chemieunterricht gemacht, sieht auch total cool aus, wenn Stahlwolle dann so anfängt zu brutzeln. Die brennt dann auch von selber weiter, da muss man gar nicht weiter was reingeben. Und das Interessante dabei, beim Verbrennen von Eisen, ne, entsteht eben auch Hitze, davon können wir auch Turbinen in Kraftwerke antreiben, aber dabei entsteht kein CO2. Und Eisen ist sogar als Kreislauf wieder nutzbar. Das heißt, du kannst dieses Eisen wieder rückführen und wieder, also du hast dann Rost, du hast dann Eisenoxid nach dem Verbrennen, du kannst es zurückführen und wieder zu Eisen machen. Und das wird da eben gerade an der Uni Darmstadt erforscht. Und das super Coole an diesem Projekt ist eben, die sagen, wir können sogar die Kohlekraftwerke, die wir haben, retrofitten, nennen die das, dass wir die Kohlekraftwerke wieder benutzen können, um darin Eisen zu verbrennen. Das heißt, du hast die Anlagen, könntest wahrscheinlich sogar das Personal behalten, das heißt alles, was so rund um und die Arbeitsplätze verschwinden, das wäre alles möglich. Du müsstest halt die Anlagen umbauen und du bräuchtest gar nicht so viel Eisen, weil du kannst tatsächlich dieses Eisen auf ewig wieder benutzen. Mhm. Das verbraucht sich nicht. Und es hat genau die gleichen Eigenschaften wie Kohle. Du kannst es über den Planeten schicken. Du kannst es von mir aus Australien bestellen, wenn du mal eine Knappheit haben solltest. Mhm. Aber Eisen haben wir auch hier in Deutschland und ist sogar von denen so ausgelegt, dass sie sagen, sie könnten bis 2030 das erste Kohlekraftwerk umgerüstet haben. Das wird gerade ganz aktuell erforscht. Das ist was relativ Neues, was auch, ne, auch mit vielen komplexen Modellen zusammenhängt, aber was gerade weltweit aufpoppt. Das wird jetzt nicht komplett Kohle ersetzen, Wasserstoff wird eine Rolle spielen und natürlich der Ausbau der erneuerbaren Energien. Ohne die müssen wir nicht über Energieträger reden.
Was also, mit Kernkraft?
Ja, Kernkraft ist, finde ich, ähnliche Situation wie mit der Kohle. Du musst natürlich irgendwo die Kosten mit einbeziehen. Es ist nicht ganz so einfach wie bei der Kernkraft, wie es mit das mit CO2 ist, dass du sagen kannst, hey, bei Kohle können wir einfach den CO2-Preis einbeziehen. Aber die Kernkraft hat am Ende dann doch dieses Endlagerproblem, dass wir einfach nicht ganz wissen, wohin damit. Es gibt Leute, die sagen, hey, es gibt neue Typen von Reaktoren, die super umweltfreundlich sind, die mit mega wenig Atommüll laufen können. Und
Kanada, glaube ich, ist ziemlich weit vorne mit diesen, ich habe vergessen, wie sie heißen, diese neue Generation.
Ja, eine gewisse Stufe, ich weiß auch nicht genau, welche Nummer das ist. In China sollen davon auch wohl welche entwickelt werden. Also Kernkraft kann für eine mittelfristige Lösung ein Ding sein, aber am Ende des Tages ist doch erneuerbare Energie basierend auf Wind und Sonne letzten Endes das Beste. Ja, hat auf wenig Raum auch die Möglichkeit, viel Energie zu erschaffen. Das einzige Problem, was damit zusammenhängt, ist ein Speicherproblem. Ja, wir haben, tatsächlich ist die Klimakrise nicht zwangsläufig ein Problem, dass wir zu wenig erneuerbare Energie haben werden, sondern dass wir sie nicht speichern können. Und da sind eben Energieträger wie Eisen, Wasserstoff super, super wichtig und relevant. Auch Lithium-Ionen-Batterien, wie sie jetzt in E-Autos teilweise verbaut werden, sind da ebenfalls wichtig. Aber dass wir dieses Speicherproblem lösen, ist fast noch ein bisschen wichtiger, weil am Ende müssen wir einfach nur mehr bauen. Aber der Kernkraft hat Deutschland ja den Rücken gekehrt und ja, das ist auch, finde ich, gut so.
Kann es sein, dass wir jetzt ganz viel in erneuerbare Energien investieren, in Windräder und Solarzellen und dann macht uns der stockende Golfstrom einen Strich durch die Rechnung, weil die Sonne nicht mehr scheint und wir nur noch schlechtes Wetter haben und der Wind auch aus einer anderen Richtung plötzlich kommt?
Naja, der Wind in einer anderen Richtung wäre jetzt nicht mehr so tragisch, würde ich behaupten. Nee, also die ganz nutzlos wird die Technologie dadurch nicht werden. Ich glaube auch nicht, dass wir wirklich jetzt einen starken Abfall im Sonnenlicht haben werden etc., aber du hast natürlich trotzdem das Problem, dass gerade in Deutschland Erneuerbare im Winter wesentlich schlechter funktionieren als im Sommer. Also wir reden da teilweise darüber, dass die Sonne halt 9-mal weniger scheint im Winter als im Sommer und wir dann irgendwie auf Energieträger und eben auch eventuell auf Energieimporte angewiesen sind. Aber das ist einfach was, das passiert auf so einer großen Skala, das hat so eine krasse Magnitude. Das ist einfach eine wahnsinnig große Herausforderung, das irgendwie zu lösen, da irgendwie was zu finden, wie wir weitermachen können. Aber es passiert und wir sind tatsächlich mittendrin. Auch wenn man viel Frust hat und ich kann das selber nachvollziehen, auch eine gewisse Angst vor der Zukunft. Letzten Endes passiert gerade unfassbar viel und ich würde auch behaupten, wir werden das auf eine gewisse Art und Weise schaffen. Wir werden definitiv unter der Klimakrise leiden und die Welt wird nicht mehr so sein, wie sie früher mal war. Aber wir werden es auf die Menschheit wird von dieser Krise nicht aussterben.
Damit hast du jetzt den Titel dieser Podcast-Folge festgelegt. Würde ich ja definitiv. Die Menschheit wird yes. davon nicht sterben.
Ja, es ist so dramatisch.
Aber es ist schön, ne? dass du das sagst, weil man hört ja oft immer, es ist ja sehr apokalyptisch, wenn man über die Klimakrise spricht, wenn man über die Klimakatastrophe spricht, wenn man über die Folgen spricht. Es ist ja wirklich die Welt. Also es wird, glaube ich, auch furchtbar. Also ich meine, ja, stimmt, wenn du sagst, wir werden davon nicht aussterben, heißt es nicht, dass es nicht furchtbar wird.
Ja. Ja, also grundsätzlich wird die Welt halt anders werden. Und das ist eben das Ding, wir können, es ist ja nicht so, als wenn wir jetzt 1,5 Grad erreichen, dass dann der Planet explodiert. Ja, oder irgendwie auf einmal alle unsere Lebensräume sofort weg sind, sondern es wird graduell immer schlimmer. Und es gibt ja auch noch down the line weitere viele andere Kipppunkte, die wir nicht erreichen wollen. Zum Beispiel das Auftauen des Permafrostbodens. Ja, dadurch kann eben auch, wird wahnsinnig viel Treibhausgas in die Atmosphäre gelangen. Und das sind alles Dinge, das passiert bereits jetzt ja. und wird auch schon, ist auch schon relativ weit vorangeschritten, aber es kann eben noch viel, viel weiterkommen. Ne? Und das sind alle diese Domino-Effekte. Je mehr das passiert, desto mehr andere Punkte werden erreicht. Und dann wird es irgendwann richtig unangenehm. Das heißt, es lohnt sich jederzeit weiter Klimaschutz zu betreiben. Also die Frage, können wir denn noch was machen, muss man sich, finde ich, in dem Sinne nicht stellen, weil du musst einfach nur sagen, okay, wir machen jetzt was, wir machen so viel, wie wir können und verhindern so viel, wie wir jetzt noch in unserer Macht stehend haben, damit wir unser Leben hier lebenswert machen, damit wir unseren Lebensraum beschützen und den von anderen Art und den restlichen Lebewesen ebenfalls.
Weißt du, was ich faszinierend finde? Dass, wenn du das so erzählst, ist das so eigentlich überhaupt nicht politisch. Das ist so, wenn man überlegt, dass in Deutschland eben die, oder auch in allen anderen Ländern der Welt, in denen es freie Demokratien gibt, diese Haltung eine sogenannte grüne Haltung ist. Aber das ist doch totaler Blödsinn. Das ist ja letztendlich einfach nur, also es sollte eine ganz natürliche Haltung sein, zu sagen, lasst uns doch mal das Haus, in dem wir wohnen, schonen und nicht kaputt machen.
Ja, das ist einfach, wir sind halt eine Spezies, die sich ihren eigenen Lebensraum zerstört, wissentlich. Das ist eigentlich verrückt, dass wenn man das mit anderen Tieren vergleicht, was wir dazu in der Lage sind, uns selber irgendwie auszurotten. Das ist schon irgendwie verrückt, beziehungsweise den Planeten so krass zu beeinflussen. Letzten Endes, ich finde immer so dieses Klimaschützen, Naturschützen, Umweltschützen, das klingt immer so nobel und selbstlos, aber es ist das Egoistischste, was wir eigentlich machen können. Uns geht es darum, unseren eigenen Lebensraum zu erhalten, damit wir weiterleben können und Sachen machen können. Ja? Also ich bin ein wahnsinniger Wissenschaftsfan und ich hoffe, dass Wissenschaft uns Antworten auf die größten Fragen im Universum liefern kann irgendwann mal. Ne? Wo kommen wir her? Warum sind wir hier? Warum gibt es überhaupt irgendwas und nicht nichts? Und diese Klimakrise steht halt so krass dazwischen, weil sie uns so hart bedroht und fordert jetzt auch alle unsere Fähigkeiten heraus. Also man muss sich das mal reinziehen, dass wir in der Lage sind, diese Krise zu sehen. Die ist unsichtbar. Das Gas ist effektiv unsichtbar. Mhm. Aber wir haben trotzdem Methoden entwickelt, dass wir das sichtbar machen können, messen können, sagen können, okay, wie viel CO2 absorbieren die Meere? Haben wir rausgefunden. Wie viel absorbieren die Wälder? Okay, haben wir rausgefunden. Wir haben also wirklich in den letzten Jahrzehnten wahnsinnig viel Forschung betrieben, um dieses Problem sichtbar zu machen. Das finde ich schon unglaublich beeindruckend, wie viele Disziplinen allein da zusammenarbeiten mussten. Und das jetzt umzusetzen, ist eine unfassbare Herausforderung, klar. Aber ich finde es trotzdem manchmal immer noch beeindruckend, wie weit wir schon gekommen sind. Und in vielen Bereichen auf dem richtigen Weg sind. Aber dass so viele Leute sich dagegen stellen und da jetzt auch so eine persönliche Vendetta draus machen, zu sagen, so, nee, also ich mache alles weiter wie vorher, finde ich teilweise echt verrückt, aber zeigt auch ein bisschen was über die Psychologie von unserer Spezies, wie unlogisch wir manchmal denken.
Gibt es denn auch in der Forschung eine Entwicklung und Beobachtung, was man tun kann, ganz spezifisch, um die Veränderung des Golfstroms zu verhindern?
Es hängt.
Oder ist es immer, das klingt immer noch so ein bisschen so wie Geostorm, wie so ein Film. So, und dann muss ein Wissenschaftler kommen und der hat dann die Lösung, und aber New York ist eingefroren.
Also, naja, also es ist halt schwierig, so spezifisch irgendwo anzusetzen, weil das Klimasystem halt global agiert. Ne? Das ist ja das Ding, CO2 kennt keine Landesgrenzen. Wenn wir das hier ausstoßen, macht das Schaden überall auf der Welt. Das heißt, das, was generell bei der Klimakrise hilft, hilft auch beim Golfstrom, weil wir eben die direkten Auswirkungen davon eben verhindern können. Aber wir haben nichtsdestotrotz einfach das Problem, dass wir, selbst wenn wir von jetzt auf gleich aufhören würden, alle Emissionen zu produzieren, dass immer noch das Klimasystem 5 bis 10 Jahre nachhinkt. Das heißt, je früher wir das schaffen, desto besser ist das. Und da gibt es eben 2 Ebenen. Da gibt es die individuelle und die gesamtgesellschaftliche. Und ich mag den Ausdruck vom CO2-Fußabdruck nicht so sehr, weil das eben von der Ölindustrie erdacht wurde. Das war eine Werbekampagne Anfang der 2000er, die gesagt haben, wie können wir ein bisschen die Verantwortung von uns ablenken. Ja, ist ja auch interessant in der Geschichte der Klimaforschung. Das wurde von den Ölkonzernen angestoßen. ExxonMobil ist eine riesige Ölfirma, die hat in den 70er Jahren die ersten Studien gemacht, wie stark Meere CO2 absorbieren, um diese Klimakrise vorherzusehen. Und die Ölkonzerne waren die ersten, die sie gesehen haben. Und die standen dann in den 70ern vor der Wahl: Okay, wechseln wir jetzt unser komplettes Modell, gehen weg von Öl und fangen an, erneuerbare Energien zu pushen, oder spreaden wir einfach Fake News, und sie haben sich leider für die Falschinformation entschieden. Weshalb viele Leute, die heute rumrennen und Falschinformationen über die Klimakrise verbreiten, einfach Opfer von diesen Desinformationskampagnen geworden sind, in die wahnsinnig viel Geld gesteckt wurde.
So irre, oder?
Ist irre. Und der CO2-Fußabdruck ist eben einer davon, womit man eben versucht hat, Verantwortung von der Industrie wegzulenken. Aber er ist trotzdem, auch wenn er aus der Ölindustrie kommt, keine schlechte Metrik zu sagen, was mache ich denn in meinem Leben? Also du kannst ja jetzt auch nicht sagen, na gut, es ist alles Schuld der Ölkonzerne, ich bin Taylor Swift, ich fliege jetzt überall nur noch mit meinem Privatjet rum, weil ich trage ja keine Verantwortung. Trotzdem können wir natürlich mit unseren persönlichen Entscheidungen, wie wir in den Urlaub fliegen, ob wir in den Urlaub fliegen oder ob wir häufiger die öffentlichen Verkehrsmittel nehmen, ob wir Autos fahren, was wir essen, Dinge beeinflussen, aber halt eben marginal, nichtsdestotrotz.
Aber es ist auch, da muss ich leider sowas sagen, also zum Beispiel als jemand, der sehr viel reist, sehr viel mit dem Flugzeug unterwegs ist, ist es auch bei mir so, dass ich immer so denke, ich möchte was besser machen, ich fange morgen an. Das ist wieder auch wie beim Sport. Morgen mache ich das erste Mal die richtige Gymnastik. Und auch so ist es beim Klimaschutz. Also ich versuche zum Beispiel massiv seit Jahren meinen Plastikkonsum zu reduzieren. Habe also seit jetzt mehreren Jahren kein Shampoo mehr in der Plastikflasche. Ich habe jetzt schon länger diese Recaps, die zwar auch nicht doll sind, aber es ist immer noch besser, als jeden Tag 2 Pappbecher mit dieser PFAS-Beschichtung zu benutzen. Und manchmal denke ich, das ist ein winzig Sandkorn als Beitrag in dieser Klimakatastrophe. Ja. Aber würdest du sagen, aus deiner Science-Perspektive, ist es trotzdem ein guter Beitrag, den du leistest?
Eine gute Tat wird ja nicht schlecht, weil du woanders eine schlechte Tat tust unbedingt. Ja, also die gute Tat steht ja losgelöst trotzdem für sich als gute Tat da und als Schritt in die richtige Richtung. Auf der einen Seite ist es halt eine Frage von Awareness einfach und dann eine Frage von dem, was kann oder will ich irgendwo in meinem Leben umsetzen. Und das ist ja genau die Stelle, wo Leute sich teilweise dann bevormundet fühlen, wenn sie dann in die Cafeteria kommen und hören, heute ist vegetarischer Tag. Da sind sie, ja, ich muss jetzt hier auf meinen Schnitzel verzichten oder was. Und letzten Endes soll da auch jeder seine Entscheidungen selber fällen. Aber klar, du kannst trotzdem Dinge tun in deinem Leben. Das, was auch immer für dich möglich ist. Und in dem Zusammenhang gibt es eben eine neue Richtung von Kipppunkten, die super, super aktuell erforscht werden. Und das sind positive soziale Kipppunkte. Mhm. Das ist ein ganz, ganz neues Feld. Deswegen ist es auch da schwierig, komplett wirklich gute Vorhersagen zu treffen, aber es gibt eben auch positive Kipppunkte in die andere Richtung. Das heißt, wenn gewisse Dinge erreicht werden in unserer Gesellschaft, können positive Dinge schneller entstehen. Ein kleines Beispiel zum, sagen wir mal, angenommen, E-Mobilität würde wesentlich mehr verbreitet sein. Ist Stand jetzt die effizienteste Form des Antriebs, den wir haben, falls wir unsere E-Autos mit grünem Strom laden können. Die Frage rund um Ressourcen und Umwelt ist nochmal ein bisschen was anderes, aber angenommen, E-Mobilität wäre so verbreitet, dass wir eben viel mehr Batterien haben, dann könnte auch der Markt rund um die Batterien günstiger werden, weil wir einfach viel mehr produzieren, vielleicht auf Masse gehen, Dinge, vielleicht auch Technologien finden, um nicht mehr so umweltraubend diese Batterien abzubauen, dann hätten wir wiederum mehr Energiespeicher für unsere nachhaltigen Energien. Und das sind alles Dinge, da können kleine Handlungen tatsächlich Großes bewirken, wenn man selber rausgeht und sagt, und so wie du sagst, du hast dann halt deinen wiederverwendbaren Becher und gehst mit dem halt noch kurz raus und dann sagt vielleicht dein Kollege, deine Kollegin, ah cool, ich hole noch auch kurz meinen aus dem Schrank, hätte ich fast vergessen. Mhm. So, weißt du, so kleine Momente können dann doch eben einen langen Weg gehen. Und das ist, glaube ich, ein positiver Ausblick in die Zukunft, dass wir, wenn wir einfach optimistisch draufschauen und sagen, okay, ich tue einfach, was ich kann in diesem Zusammenhang, können wir tatsächlich mehr bewegen, als wir vielleicht auf kurze Sicht erahnen können.
Dein Blick auf die Menschheit und deine Erfahrung mit der Wissenschaft. Würdest du sagen, dass die positiven Kipppunkte die negativen Kipppunkte, wie zum Beispiel der Golfstrom, ausgleichen können? Oder sind wir zu langsam als Menschen?
Ja, es ist eine sehr romantische Frage und die romantische persönliche Antwort wäre, ja, wir schaffen das, es ist alles total gut. Aber also ich bin schon ein grundoptimistischer Mensch und ich glaube auch, dass wir schon viele Dinge beeinflussen werden. Ich glaube, dass wir schon in eine Welt reinschlittern werden, die krass anders wird und wie wir bereits gesagt haben, gewisse Katastrophen werden uns erahnen. Dafür sind wir dann in gewissen Dingen zu langsam und die Aufgabe ist auch echt groß. Also das darf man nicht unterschätzen, was es bedeutet, jede Industrie klimaneutral hinzubekommen auf die eine oder andere Art und Weise. Aber ich glaube auch trotzdem, dass wir, weil wir auch schon eine sehr intelligente Spezies sind, wenn man sich anschaut, was wir alles erreicht haben, dass wir es schaffen können, auf großem Maßstab unsere Gesellschaft so zu verändern, dass wir in einer positiven Zukunft leben. Ob wir es jetzt konkret schaffen, mit den positiven Kipppunkten die negativen auszucanceln, will ich so konkret nicht vorhersagen. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, weil ich glaube, sonst müsste ich mich hier gar nicht hinsetzen, wenn ich nicht einen gewissen Restoptimismus in mir drin hätte. Sonst würde ich wahrscheinlich einen anderen Job machen, wenn ich nicht glauben würde, dass wir diese Klimakrise noch irgendwie gewuppt bekommen.
Bereitest du dich darauf irgendwie vor? Wir hatten auf dem Weg hierher in diese Tonkabine darüber gesprochen, dass irgendwie, dass meine Partnerin sagt, Altersvorsorge lohnt sich eigentlich gar nicht mehr, weil in 30 Jahren geht sowieso alles den Bach runter. Bereitest du dich auf ein Ende der Welt, obwohl du Optimist bist, so ein bisschen, so hast du so ein, im Hinterkopf so ein Flirren? Es könnte auch so aussehen.
Ich bin kein Prepper auf jeden Fall. Also ich habe jetzt keinen Bunker in Brandenburg oder sowas, den ich mir voll gestackt habe mit Kidneybohnen.
Oh, was für ein Albtraum.
Ja, wirklich.
Draußen minus 30 Grad und dann so auf so einem kleinen Teelicht macht man sich so eine Dose Kidneybohnen für den Rest seiner Existenz.
Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich lebe mein Leben da ganz optimistisch und fröhlich hinein, weil ich bin für die Erfahrung des Lebens extrem dankbar. Ich bin natürlich auch in der friedlichsten Phase Europas aufgewachsen, die es in den letzten Hunderten und weiß nicht wie lange es gab. Also ich habe natürlich auch einen extrem privilegierten Standpunkt, wie ich auf das Leben blicke. Und ich habe zum Beispiel auch ein Kind. Das heißt, ich bin jetzt kein Mensch, der sagt, in diese Welt kann man keine Kinder setzen. Ich glaube, die Welt war schon immer kompliziert und abgefuckt. Sorry für die Sprache, das ist in Ordnung, hoffe ich. Und andere Zeiten waren einfach anders so. Also wenn man 100 Jahre zurückgeht, war es halt einfach anders schwierig als vor 200 Jahren. Aber es war immer kompliziert, in dieser Welt zu leben. Es ist immer verrückt, dass das Leben sich irgendwie durchgesetzt hat und dass wir Menschen den Grad von Zivilisation erreicht haben. Dass wir einen Lichtschalter drücken und es geht Licht an, dass wir unseren Wasserhahn aufdrehen, es kommt warmes oder kaltes Wasser raus, wie wir wollen. Dass wir das erreicht haben, ist super, super krass. Und wir können auch die schönen Seiten des Lebens weiterhin erleben und auch unsere Kinder können die erleben. Die werden aber einfach in einer anderen Welt leben wie wir. Aber das war schon wahr für die Kinder meiner Urgroßeltern und Großeltern und meiner Eltern.
Jetzt habe ich so ein bisschen das Gefühl, also ich wollte ja unbedingt mit dir über diesen Golfstrom reden, weil ich es so spannend fand. Jetzt habe ich das Gefühl, das ist eine theoretische Gefahr, dass das passiert und dass es eher benutzt wurde oder benutzt werden kann, als so, Leute, beschäftigt euch mal damit, so kann das aussehen. Verstehen Leute den Golfstrom und was die Implikation einer Katastrophe im Golfstrom in der Veränderung des Golfstroms besser als zum Beispiel das 1,5-Grad-Ziel?
Ich glaube, das, was an der Sache so krass wirkt, ist eben diese klare Vorstellung von, das verändert sich in unserer Welt. So krass kann das mal werden und es ist unumkehrbar. Das ist ja das andere Ding. Wir können das dann nicht mehr rückgängig machen. Und dadurch ist es natürlich wesentlich greifbarer, als zu sagen, ein 1,5-Grad-Ziel. Das ist natürlich was für Menschen, die Politik betreiben. Ist das wichtig, dass sie ein Ziel haben, was sie messen können? Wenn sie sagen, haben unsere Maßnahmen gewirkt? Blick auf die globale Temperatur? Anscheinend nicht. Okay, zurück zum Drawingboard, nochmal von vorne anfangen. Also ich glaube schon, dass so eine gewisse Katastrophe und damit auch ein gewiss einhergeht natürlich ein Sensationsjournalismus, der dann sagen kann, schaut mal hier, die Apokalypse ist nah, Leute nochmal mehr wachrütteln kann. Aber ich finde, auf der anderen Seite sollte es das auch die Leute nicht demotivieren. Wenn wir jetzt nur noch durch die Welt gehen und sagen, schaut euch mal an, was hier alles passieren wird, wir sind dem Untergang geweiht, da muss man, finde ich, eine klare Linie treffen zwischen, hey, das ist eine ernste Sache, die uns in den nächsten 5 bis 20 Jahren, wir die wahrscheinlich auslösen könnten, den Kollaps des Golfstroms, aber hier sind Dinge, die wir tun können. Das ist ja die, die große Aufgabe der Kommunikation, Leute immer noch dazu zu bringen, hoffentlich dann zu handeln oder anders darüber nachzudenken.
Aber es ist nicht super gefährlich, dass du jetzt so ein Modell, dass die Medien, dass wir beide dieses Gespräch jetzt auch öffentlich führen über den Golfstrom, über eine Sache, die wir gar nicht wissen, ob sie passiert, wie sie passiert. Aber wir benutzen das jetzt mal, damit die anderen besser verstehen, was passieren könnte. Also kann man uns dann nicht wiederum vorwerfen, ja, jetzt macht er hier schon wieder Panik mit einer Sache, die nicht gefährlich ist.
Klar, ich hab auch unter Videos zu den Kipppunkten Sachen gelesen, ne, dass das alles Panikmache etc. Und dann hat jemand, man sagt dann ja, das ist so ein, es ist ein Low-Risk, High-Impact-Event, dass man sagt, okay, das Risiko ist gering, dass es passiert, aber wenn es passiert, dann hat es dramatische Folgen. Und dann habe ich einen Kommentar gelesen von jemandem, der hat dann gesagt, ja, okay, dann müssen wir uns auch auf einen Asteroideneinschlag vorbereiten. Ne?
Das habe ich gerade gedacht.
Geringes Risiko, hoher Impact. Und ja, kurzer Funfact, wir bereiten uns auf einen Asteroideneinschlag vor. Ja, es gibt Studienprogramme von der NASA und Missionen, die daran arbeiten, Asteroiden abzulenken. Sollten wir einen entdecken? Und auf der anderen Seite ist der Golfstromkollaps halt viel greifbarer für uns, weil wir ganz klar wissen, wenn wir weitermachen wie jetzt, wird das passieren. Ja, also das ist ja nicht die Sache, dass wir sagen, oh, vielleicht passiert es zufällig irgendwann mal in 100 Jahren. Nee, das geht dann in den nächsten Jahrzehnten los. Also auch schon während unserer Lebenszeit spürbare Effekte dieses Kollapses können eintreten, wenn wir jetzt nicht aufhören, CO2 und andere Treibhausgase in die Atmosphäre zu pusten.
Gibt es noch so andere Kipppunkte, bei denen du sagen würdest, neben den Korallenriffen zum Beispiel, das versteht, wie die Boomer sagen würden, der deutsche Michel sofort? Also gibt es noch mehr so, wo wir dann sagen können in einem Jahr, so wir haben jetzt über den Golfstrom geredet, ihr habt das ein bisschen gut verstanden, als nächstes, jetzt völlig an den Haaren herbeigezogen, durch die Temperaturveränderung entstehen neue Krankheiten, die sich noch schneller ausbreiten können, weil wir jetzt plötzlich Dengue in Süddeutschland bekommen.
Ja, also alle Kipppunkte sind letzten Endes enden in dramatischen Veränderungen und können eben auch gewisse Dinge mit sich bringen. Ich meine, die jetzigen Temperaturveränderungen sorgen ja schon dafür, dass wir immer mehr Gebiete Deutschlands zu Zeckenrisikogebieten erklären müssen, weil eben auch gewisse, wie du sagst, gewisse Krankheiten sich weiter nach Norden verziehen, weil es erstmal heißer wird. Aber ich glaube, die anderen Kipppunkte, über die wir bereits geredet haben, rund um Permafrostboden, Korallenriffe, das ist alles ein bisschen in demselben Ballpark. Korallenriffe ist halt schade, ist das Ding, dass die uns nicht so direkt betreffen, also wenn es darum geht. Das ist
einfach eine Touristendestination.
Ja,
wenn man nicht in Tuvo hier im Pazifik lebt, ist es eine Touristendestination.
Ja, die meisten Leute werden in ihrem Leben keine Korallenriffe sehen, die in Deutschland leben. Das ist einfach so. Das ist ein Privileg für wenige, die sich das leisten können, dahin zu reisen. Und andere Dinge, auch mal die Möglichkeit haben, nach Grönland zu fliegen, die wenigsten Menschen werden das mal dieses Erlebnis haben, was du hattest. Deswegen ist es.
Ich möchte hier ganz kurz einfügen, wenn ihr euch entscheiden müsstet zwischen Korallenriff und Grönland, ich sage immer Grönland.
Wirklich?
Ja, es ist so krass.
Krass. Aber ich war auch noch nicht in Grönland, deswegen kann ich die Diskussion noch nicht mitreden. Aber Korallenriffe habe ich gesehen, deswegen.
Also ich war mal auf Samoa, einer der einzigartigsten Orte, die ich je besucht habe. Und da musste ich einmal, und das darf ich eigentlich gar nicht erzählen, aber ein Mensch, der dort lebt, hat gesagt, besorg uns mal Armbrot und hat mir dann so eine Harpune gegeben mit so einem Gummiband, also wirklich ganz einfache Harpune, hätte beinahe den Kameramann Michael Menzel abgeschossen damit. Und dann bin ich ins Korallenriff gegangen und habe wirklich so bunte Fische, das habe ich hier auch schon mal erzählt, aber bunte Fische gefangen zum Abendbrot, die alle scheußlich geschmeckt haben, viel zu grätig, viel zu klein, aber ich war dann in diesem Korallenriff und ich verstehe die Faszination total. Es ist einfach, weil du du guckst eigentlich wie so eine Gottheit in so eine kleine Welt rein.
Ja.
So von oben guckst du in diesen Kosmos. Korallenriff, aber in Grönland kommst du dir so nichtig vor. Das ist das Krasse. Also so, ich fange gerade ein neues Buch an und es beginnt in Grönland, weil dieses Gefühl der Nichtigkeit als Mensch ist ein sehr besonderes Gefühl, weil wir uns ja schon immer als die Krone, die Krönung von allem empfinden.
Ja.
Da nicht. So, da bist du bist weniger wert als eine Eisscholle, die an dir vorbei schwimmt, weil es einfach völlig egal ist, was du da tust. Ja. Deswegen ist Grönland einfach so fürs Gefühl krass.
Krass,
ich glaube, für den Spaß im Urlaub ist das Korallenriff besser, gebe ich zu.
Und auch so wie ich es ja eben auch angesprochen habe, die Offensichtlichkeit von Artenvielfalt bei Korallenriffen. Du guckst da drauf und das hat einfach jede Farbe, die du dir ausdenken kannst und noch ein paar, die du noch nie gesehen hast, weil es einfach so bunt und so krass ist. Ich war vor 2 Jahren mal im Wattenmeer und habe da eben auch eine kleine Doku über Klimaprojekte und Schutz im Wattenmeer geredet, wo man schon jetzt auch Auswirkungen der Klimakrise spüren kann, weil wir viel häufiger Sturmfluten haben und im Wattenmeer gibt es dann ja Inseln oder Hallige, die eben überflutet werden bei einer Sturmflut. Also teilweise stehen die dann einfach unter Wasser und das beeinflusst eben schon die ganzen Zug- und Brutvögel, die da langfliegen. Und das Wattenmeer ist da irgendwie so eine ähnliche Erfahrung, weil wir sind dann auch von der einen Insel zur anderen gelaufen. Ja, über Kilometer weit siehst du nichts als Horizont. Aber das Wattenmeer sieht natürlich total unattraktiv aus. Ne? Es ist einer der artenvielfältigsten Orte in ganz Europa. Aber das ist halt so eine graue Schlammmasse vor dir, über die du rüberstapfst. Du hörst so ein Prickeln von so ganz vielen kleinen Krebsen, die da im Boden sind, oder irgendwelche Würmer. Paradies für Zugvögel, die wirklich Millionen von Kilometer fliegen, um von der einen zur anderen Stelle zu kommen. Aber wenn du es dir anguckst, denkst du dir so, okay, das ist jetzt der Artenvielfalt. Aber Tatsache, ne, es ist unglaublich beeindruckend, was da passiert und wie wir es da auch schon spüren können.
Guck mal, wie begeistert wir beide von so Natur reden. Glaubst du, dass wir vielleicht verpflichtend den jungen Menschen dieser Welt und vielleicht auch den älteren Menschen Natur vorführen müssten? Und zwar, weißt du, so wie man, jetzt sage ich, das kann ich nicht machen als Vergleich, so wie man in der Schule gibt es ja bestimmte verpflichtende Veranstaltungen, da muss man hin, das muss man sich angucken, ja, damit man bestimmte Dinge, ja, versteht. Dass man eben, bevor wir die Natur weiter zerstören, erstmal lernen, was Natur ist.
Ja.
Weil dann, ich glaube, wer die Natur erfahren hat, will sie nicht mehr zerstören.
Ja, definitiv. Das finde ich eine gute Aussage, weil unsere Schulsysteme sind da ja schon eher weniger dazu angeregt, sag ich mal, selber rauszugehen und zu erleben. Also ich glaube, das höchste der Gefühle bei uns im Biologieunterricht war, mal auf einen Schulhof zu gehen und so Blätter in so einem Heft zusammenzupressen im Herbarium oder was das ist. So ungefähr, das war die große Erfahrung, die zwei, drei großen Eichenbäume, die bei uns auf dem Asphaltschulhof eben stehen, da mal ein bisschen zu kategorisieren. Es gibt alternative Schulformen, die ja total coole Sachen machen. Das ist ja auch ein großes Thema von Deutschland aktuell, Bildungssystem und Schule. Und ich kenne eine Schule, die arbeitet mit so einem System, wo dann die Jugendlichen mit 13, 14, ich glaube, das sind dann 2-3 Wochen, und einem sehr, sehr kleinen Budget losgeschickt werden, eine Mission zu erfüllen, die sie sich selber aussuchen. Also, dass sie dann irgendwie rausgehen und wirklich gucken müssen, wo pennen wir heute, wo kriegen wir heute unser Essen her. Und dann sind die teilweise dazu gezwungen, irgendwo zu klingeln oder irgendwie sich selber zu versorgen. Und man ein bisschen, das fand ich total beeindruckend, als jemand, der in seiner Schulzeit nie in so eine Selbstständigkeit geworfen wurde, so ein Ding von, geh raus in die Welt und erleb das jetzt und guck sie mal zu, wie du zurechtkommst. Ich glaube, wenn wir sowas auch mit Naturerlebnissen verbinden könnten, dass Leute wirklich sagen können, hey, schau mal, wir gehen hier, dafür musst du ja nicht mal zu den Korallenriffen nach Samoa fliegen oder nach Grönland. Du kannst auch hier in Deutschland in den Wäldern und in der Natur, die wir haben, krasse Dinge erleben und versuchen irgendwie zu erkennen, wie sind wir als Menschen denn Teil davon? Und das bräuchten wir noch viel mehr in Schulen. Dafür ist viel zu sehr, schlag das Textbuch auf Seite 23 auf, das ist ein Wald. Wir brauchen viel mehr so Lernlandschaften, wo wir als Menschen hingehen und erleben, weil so erfahren wir Erinnerungen. Wir reden ja hier von Erfahrungen, die wir beide persönlich gemacht haben. Und das trifft und erreicht die Leute halt.
Vielleicht sollten wir jetzt auch diesen Podcast ein bisschen didaktischer gestalten. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr bekommt jetzt eine Aufgabe für das Osterwochenende. Ich habe letztes Jahr, am Osterwochenende war schönes Wetter in Deutschland, und ich war im Wald spazieren im Nordosten Brandenburgs, da kann man sehr gut im Wald spazieren, und habe dort eine weiche Moosstelle gefunden. Und das erste Mal in meinem Leben habe ich einen Mittagsschlaf im Wald auf Moos gemacht. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das ist eure Aufgabe für den Ostersonntag. Für die, die in die Kirche gehen, geht erst in die Kirche. Ich glaube, das macht man da, glaube ich, am Ostersonntag. Und danach sucht ihr euch ein Waldstück, ein Stück Moos, auch wenn es ein bisschen nass ist, völlig egal. Legt euch hin, macht ein Foto, schickt es rüber. Das ist jetzt heute die Aufgabe. Und nachdem ich da in diesem Wald auf dem Moos geschlafen habe, denke ich ganz oft an diesen Tag, an dieses so da liegen. Und irgendwie mit den Ameisen wach werden, irgendwie das Jahr begrüßen, die Bienen, die du langsam so hörst, die ersten Hummeln, irgendein oller Feuerkäfer, der irgendwie irgendwo rauspolkt sich. Und man wird für einen ganz kurzen Moment so eins mit der Natur und hat dafür keine Mühe betrieben, außer sich hinzulegen. Deswegen, liebe Hörerinnen und Hörer, bitte machen.
Machbare Aufgabe. Auch alle nach Nordostbrandenburg auf dieses Stück Moos.
Jetzt bin ich dran.
Ja, genau.
Der Nächste bitte.
Ja, ja, ja.
Wenn du deinen Wissenschaftscontent machst, wie wählst du deine Themen aus? Ist da auch so, also ich habe gerade dieses Didaktische erwähnt. Ist das wichtig für dich, dass du auch sagst, ich habe hier einen gewissen Lehrauftrag?
Na klar, also letzten Endes lehre ich ja fast ausschließlich. Ich versuche halt unterhaltsam zu lehren, weil ich auch so in meiner Erfahrung auf Social Media gemacht habe, eigentlich gehen Leute für zwei Sachen auf Social Media, die wollen lachen und die wollen lernen. Und wenn du es schaffst, beides zu erreichen, hast du den goldenen Jackpot des Internet-Contents erreicht, würde ich behaupten. Und mir ist eigentlich dabei wichtig, das, was so dahinter steht, oder die Brand, die bei uns da steht, ist ja die Mindblown University. Und eigentlich habe ich angefangen, über Dinge zu reden, die mich einfach persönlich gemindblown haben. Einfach Dinge, die wirklich so mit unserer Vorstellungskraft total brechen. Und das erste virale Video, was ich auf TikTok hatte, hat eben diese Faszination angesprochen, dass während wir beide jetzt hier zum Beispiel in diesem Podcast-Studio sitzen wir auf einem riesigen Stein, ja, der sich mit 30 Kilometer pro Sekunde um die Sonne dreht, der am Äquator mit 1600 Kilometern pro Stunde sich um sich selbst dreht und dabei um einen gigantischen Feuerball kreist, der ebenfalls auf seinem Weg um die Mitte der Milchstraße unterwegs ist mit 230 Kilometern pro Sekunde. Also wir alles ist ja ständig in Bewegung im Universum. Ja? Das letzte Mal, als die Sonne an der Stelle in der Milchstraße war, wo wir jetzt sind, haben noch die Dinosaurier gelebt auf diesem Planeten. Ja? Haben vielleicht auch gerade einen Podcast aufgenommen oder so, keine Ahnung. Aber so diese Faszination dafür zu treffen, was eigentlich gerade abgeht, ja, so ungefähr. Ja. Das ist eigentlich das, was mich dazu angetrieben hat, den Content zu machen, den ich mache. Und das versuche ich auch bei der Wissenschaft, die ich eben, von der ich erzähle. Deswegen habe ich viele Weltallthemen auf meinen Kanälen. Deswegen ist Klima ist auch ein Thema, was wir definitiv regelmäßig und viel behandeln, wo ich jetzt aber nicht so tief drin stecke wie eben in den ganzen Weltall- und Physikthemen. Aber für mich ist einfach wichtig, immer zu betonen und zu zeigen, guck mal, wie krass es ist, dass wir diese Dinge herausfinden konnten und wo wir jetzt hier stehen. Und wenn ich eben Projekte oder von gewissen Dingen erzähle, versuche ich eben zu zeigen, was für eine Wissenschaft da reinfließt und was für eine Arbeit da reinfließt, damit wir überhaupt irgendwas wissen können.
Beruhigt dich das, dass dem Universum egal ist, was wir auf unserer Erde so für Mist machen?
Manchmal schon, oder? Also wenn man so an seine persönlichen Probleme denkt oder so oder ein Parkticket bekommt oder weiß ich nicht was, dann hast du natürlich nochmal ein anderes Gefühl, wenn du denkst, guck mal, wir sind hier auf diesem winzigen Planeten. Im Großen und Ganzen des Universums sind wir halt einfach egal. Also ich glaube, es gibt Leute, die fühlen sich dadurch noch mehr verloren. Und ja. Aber mir persönlich...
Für die wurde auch was geschaffen. Es nennt sich Religion.
Ja, genau.
Wer sich alleine für das Universum... Dafür gibt es dann Religion.
Wenn du gerne an der Spitze der Schöpfung stehen möchtest, dann go for it.
Vielen Dank, dass du mein Gast warst. Es hat mir richtig Spaß gemacht. Also wenn ich jetzt so Wissenschaftsfragen habe, rufe ich dich einfach an. Dann treffen wir uns und dann reden wir drüber.
Klingel durch, mach mich hier als Telefonjoker im Podcast rein oder so.
Finde ich ganz toll. Ich überlege gerade, ob ich noch eine Universumsfrage oder eine Weltallfrage für dich habe. Ah ja, es gab mal einen ganz großen Streit in meinem Freundeskreis. Ich habe leider die Antwort vergessen, weil ich das jetzt öfter schon gefragt wurde. Der Mond, der dreht sich ja auch um seine eigene Achse. Warum sieht man aber immer nur eine Seite?
Weil die Rotation auf seiner eigenen Achse synchronisiert ist mit seiner Umdrehung um uns herum. Das nennt man eine gebundene Rotation. Das heißt, der braucht für eine Umdrehung um seine eigene Achse genauso lange, wie er für einen Orbit um uns die Erde braucht. Deswegen guckt er uns quasi die ganze Zeit aus einer Richtung an und dreht sich so ganz langsam um sich selbst. Das ist minimal nicht synchron, sodass man manchmal so 1-2% von der Rückseite rechts oder links ausmachen könnte mit den richtigen Instrumenten. Aber das ist ein Phänomen, das haben einige Planeten und Monde, ganz viele Monde haben das, dass die eben aufgrund, wie diese Schwerkraft sich gegenseitig beeinflusst, synchronisiert sind und deswegen der Mond uns immer mit derselben Seite anschaut.
Wenn wir hier alles kaputt gemacht haben, noch eine Anschlussfrage. Meinst du, wir schaffen es noch rechtzeitig auf dem Mars?
Also der Mars ist ein relativ ungemütliches Lebensfeld. Da wäre unser Leben auf jeden Fall anders. Ich glaube, dass wir einfach realisieren müssen, dass der Planet, den wir hier haben, das ist das Wertvollste, was es gibt. Das ist bis dato, bis heute immer noch der beste Planet, den wir uns vorstellen können. Macht ja auch Sinn, ist ja auch der Planet, der unser Leben überhaupt erst erschaffen hat. Sonst würden wir auf dem Mars schon leben, wenn es da besser wäre. Aber ich glaube, die Vision von so einer Marskolonie, wo so Millionen von Menschen leben, das, was ja auch manchmal SpaceX und Co. promoten, das ist noch weit, weit weg in der Zukunft. Also wir werden alle wahrscheinlich, oder wir beide werden sehr wahrscheinlich den ersten Menschen auf dem Mars erleben. Das wird hoffentlich ein Astronaut oder eine Astronautin sein und ein Wissenschaftler, der da Forschung betreibt. Aber die erste wirklich richtige Marskolonie.
Ich glaube, es wird eine Castingshow dafür geben. Ich glaube, die Wahrheit ist sein, dass es gecastet wird.
Würdest du das machen, wenn du so als Journalist die Chance hättest, auf den Mars zu fliegen?
Boah, sofort. Krass, ich hätte, also wirklich, also Weltraum, großer Traum.
Geil.
Also ich habe auch tatsächlich mal vor 5-6 Jahren ProSieben gepitcht, irgendwie so ein internationales Projekt, Average Person in Space, dass sie mich einfach hochschicken. Und das Geile ist, ich habe dann so recherchiert, ob das schon mal gemacht wurde. Ja, es gibt einen japanischen Journalisten, der in den Weltraum geschickt wurde in den 80ern. Irgendwie als einfach so, der durfte dann mal auf so einer Raumstation Mir oder so und durfte dann dabei sein. Und das Geile war, der ist halt das Averageste, was es gab. Kettenraucher, 3 Schachteln Zigaretten, hat Sport gehasst und war dann irgendwie einfach da oben. Und war das. Dann wurde er gefragt, was er am meisten vermisst hat. Als er oben war, als er diese Welt gesehen hat, diesen, weißt du, was immer alle sagen, dieser empfindliche kleine Punkt, dieser blaue Punkt. Ja, eine rauchen. Er wollte einfach eine rauchen. Und ich fand das so toll. Das ist so, da hast du diese Möglichkeit, diese einzigartige Möglichkeit, im Weltraum zu sein und du willst einfach nur eine quarzen.
Ja,
finde ich einfach
und darfst nicht.
Nee, und darfst nicht.
Kannst dir nicht mal ins offene Fenster stellen. Nee, so. Ärgerlich. Wie heimlich.
Jetzt habe ich gerade ganz so Lust, weil ich liebe auch so Weltraumsachen. Kennst du die Fernsehserie auf Apple TV For All Mankind?
Nee, ich habe die in meiner Empfehlung gesehen, aber ich habe noch nicht drauf geklickt.
Guck die unbedingt.
Ja?
Ja, ist ganz toll. Also für so Weltraum-Nerds und so, weil das geht so immer ein Jahrzehnt.
Ah ja.
Und die Frage ist, was wäre, wenn die Sowjetunion als erstes auf dem Mond gewesen wäre? Mhm. Wie verändert sich das Space Race?
Ja, ja, ja.
Und die These ist, es hört nie auf.
Ah, ja,
und die sind dann halt einfach schon so in den Ende der 80er landen sie eben auf dem Mond und bauen eine Basis. Ist kein Spoiler, weil das kann man auch in diesen Zusammenfassungen lesen. Ist wahrscheinlich ein Spoiler. warte mal, jetzt versuche ich das mal zu entspoilen. Rein theoretisch, gibt es eigentlich Wasser auf dem Mond?
Auf dem Mond ist es schwierig. Also man vermutet, dass es eventuell an Polen könnte was interessant sein, weil du da eben gewisse Krater hast, wo eben immer Schatten ist.
Ja.
Da könnte es sein, dass du Eis hast. Das gleiche gilt ja für den Mars, ne? Also die Polen haben eben genug Eis, dass du da durchaus Regionen hast. Und es gibt eben auch die Versuchung, aus Mondgestein Wasser zu gewinnen. Das sind alles Forschungen, die aktuell betrieben werden. Und dafür schicken wir ja auch, das ist ja das Spannende, wir leben ja mitten im nächsten Space Race, dafür schicken wir ja demnächst wieder die ersten Menschen hoch. Also es ist denkbar, da zu leben, ja. Aber das Schwierigste oder mit einer der schwierigsten Herausforderungen ist eigentlich Nahrung. Weil du halt nicht wie Matt Damon im Marsianer Kartoffeln im Marsboden anpflanzen kannst.
Mit im Übrigen, was im Film, glaube ich, weggelassen wurde, mit eigenem Urin macht er das doch. Im Buch ist das so sehr präzise beschrieben mit...
Das machen sie auf der ISS übrigens schon jetzt, ne? Also auf der ISS wird ein Großteil des Urins der AstronautInnen da oben recycelt.
Ja, auf jeden Fall würde ich auch machen.
Also musst du machen.
Verschwendung,
weil, ja. Ist Verschwendung. Also da gibt es das liebliche Zitat, der Kaffee von heute ist der Kaffee von morgen.
Das finde ich toll.
Ja, also da müssen wir uns leider alle drauf einstellen, wenn wir auf den Mond oder auf den Mars fliegen wollen. Dass das alles kostbare Ressourcen sind, die Flüssigkeit.
Wir machen beide mal eine Weltraum-Spezialfolge. Das merke ich jetzt schon.
Vom Mond.
Oder wir fliegen mit so einem Flugzeug, wo so Schwerelosigkeit ist und kotzen
das
einfach
die
ganze
Zeit. Das will
ich
schon richtig lange machen, so ein Parabelflug. Ist gar nicht so leicht. Aber wenn du da mal Bock drauf hast und das mal organisieren willst, ich bin sofort dabei.
Also ich werde kotzen. Also ich kann nicht mal Breakdance fahren auf dem Weihnachtsmarkt, ohne mich zu übergeben. Also deswegen.
Ja. Ich glaube, dann ist es auch richtig lange richtig unangenehm.
Ja, toll. Freue ich mich drauf.
Sehr gut, ich freue mich.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann bitte abonniert ihn. Zum Beispiel, indem ihr auf Spotify auf die Glocke klickt und empfiehlt uns auf jeden Fall weiter. Ihr möchtet uns Feedback, Lob oder Kritik schicken oder habt einen Themenvorschlag? Kein Problem, schreibt uns einfach eine E-Mail an amr@pqpp2.de oder ihr schickt uns eine Nachricht auf Instagram. Folgt uns dafür einfach auf Instagram unter unserem Alles muss raus Kanal. Den Link findet ihr unten in den Shownotes. Alles muss raus ist eine Produktion der PQPP2 GmbH. Neue Folgen erscheinen dienstags und freitags auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Moderiert wird Alles muss raus von Thilo Mischke. Redaktion: Stefan Seiler, Thilo Mischke, Kaspar Dudek, Marlon Plaas, Amira Mustafa, Sarah Golz. Social Media: Sarah Golz und Marlon Plaas. Die Titelmelodie hat Martin Seifert komponiert. Audioproducer: Leo Ebert-Glang. Um die Vermarktung kümmert sich Podstars bei OMR. Wenn du bei uns werben möchtest, findest du mehr Infos unten in unseren Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.
Es gibt jetzt für diese Osterfolge auch wieder Kulturtipps, weil, wie ich am Dienstag ja schon gesagt habe, ich das Gefühl habe, wenn man über Terroranschläge in Moskau spricht, irgendwie nicht der Raum da ist, Kulturtipps zu geben. Ich gucke gerade auf Netflix das Three-Body-Problem. Und wer diesem Podcast schon länger folgt, weiß, dass ich ein extrem großer Fan des Autors dieses Buchs, The Three-Body-Problem, die drei Sonnen, Xi Jinliu, bin. Und extra, weil ich ein so großer Fan bin, für den Fokus damals nach Peking geflogen bin, um ein 4-stündiges Interview mit dem Autor dieses Buchs zu machen. Also wer dieses Buch lesen will, kann das im Übrigen auch bei meiner Mutter bestellen. Ich kann mich darum kümmern. Bitte schreibt mir bei Instagram. Wer dieses Buch lesen will, was ich wirklich empfehlen kann, weil es ein Meisterwerk der Science Fiction ist, der sollte das tun. Und wer Interesse daran hat, an diesem 4-stündigen Interview mit Xi Jinliu, dem kann ich dann auch die Tondateien mal schicken. Das ist dann Englisch, übersetzt ins Chinesische, dann die chinesische Antwort, die wiederum übersetzt wurde ins Englische. Also ganz toll, mit schlechter Tonqualität natürlich. Die Serie, die auf Netflix läuft, ist so ein bisschen komisch, ein bisschen krumm, habe ich manchmal das Gefühl, als hätte Channel 4 mit dem Budget von Channel 4 diesen sehr komplexen Stoff inszeniert. Es sieht alles ein bisschen billig aus und man fragt sich, wie konnte das passieren bei einem Budget von 200 Millionen Euro? Aber das ist egal, die Serie ist trotzdem sehr unterhaltsam. Sie hat bei Rotten Tomatoes, glaube ich, heute offiziell auch einen Fresh bekommen. Das heißt, auch anderen Menschen gefällt sie, nicht nur mir. Sie macht auf jeden Fall mehr Spaß zu gucken, wenn man die Bücher gelesen hat vorher, weil man Dinge sofort und schnell versteht und die Anspielung dann auch mag. Also bitte lest diese ungefähr 2600 Seiten, bevor ihr mit dieser achteiligen Serie auf Netflix beginnt. Und auf dem Gameboy spiele ich gerade Castlevania Circle of the Moon. Das ist nicht so gut, aber die Grafik ist niedlich. Mehr Kulturtipps habe ich nicht. Ja. Lese ich irgendwas anderes gerade? Nee. Ja. Bis nächste Woche. Dann im Übrigen mit Haiti am Dienstag als Thema.